Willkommen auf meinem Podcast Weißbund. Mein Name ist Professor Dr. Jadet Ziholi und bin Direktor an der Frauenklinik der Charité. Und alle drei Wochen suche ich mit den unterschiedlichsten Gästen den Code des Lebens. Produziert von Brand Activation Berlin. Ich freue mich auf Sie. Ihr Jadet Ziholi. Willkommen bei Weißbund und heute ein ganz besonderer Ehrengast. Christian, niemand kann sich besser beschreiben als man selbst. Wer bist du?
Vielen Dank für die Einladung erstmal. Ja, mein Name ist Christian Bracht. Ich bin gebürtiger Ostwestfale. Eine lustige Bezeichnung, aber das ist ein ganz spezieller Menschenschlag, die für ihre Gradlinigkeit und Klarheit bekannt sind. Vom Berufs her bin ich professioneller Geschichtenerzähler, sprich ich bin ein Medienunternehmer, mache verschiedene Medienmarken, die ich auf diversen Kanälen bespiele und bin ein leidenschaftlicher Menschenfreund.
Das klingt erstmal spannend. Und bevor wir darauf eingehen, was wirklich ein Nordwestfale ist, und das meine ich ernst, weil Ostwestfale, Verzeihung, aber ich bin ja, wie du weißt, Weddinger, Berliner und bin geografisch wirklich sehr, sehr schlecht bewandert. Nichtsdestotrotz, bevor wir darüber sprechen und was überhaupt ein Medienunternehmer ist, würde ich gerne wissen, was hat einen Christian Bracht mit 13 so angestellt und wovon hat er geträumt?
Mit 13, ja, das ist ganz einfach zu erklären. Ich war ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Ich habe jeden Tag mit meinem Bruder oder mit der Fußballmannschaft mindestens 3 Stunden am Nachmittag Fußball gespielt und habe von einer Karriere natürlich bei einem tollen Fußballclub geträumt. Und weil ich Kälte schon damals nicht mochte, habe ich mir immer vorgestellt, für Rio de Janeiro zu spielen. Im weltbekannten Maracanã-Stadion. Das war irgendwie so ein Kindheitstraum, den ich damals hatte. Ja.
Verrückt. Weil ich kann ja sagen, ich habe ja Pelé getroffen.
Oh.
In Berlin. Mm. Im Wedding. Mm. Und zwar war er, glaube ich, für Puma unterwegs. Und ich habe ihn dort begegnet, er war umgarnt von vielen Kindern und ich war ihm extrem nah und habe ihn sogar berührt. Also verrückte Geschichte, aber nichtsdestotrotz. Welche Position hast du gespielt und welcher Verein ist denn hinter diesem Ostwestfalen?
Also ich habe bei einem Verein gespielt, der FC Gofeld heißt, ist ein kleiner Ort. Hatte damals aber einen ganz mächtigen Sponsor und darum hat die erste Herrenmannschaft damals sogar in der 3. Liga gespielt, in der höchsten Amateurklasse, weil gute Gehälter gezahlt worden sind für die. Und die meiste Zeit meiner Karriere habe ich Libero gespielt, eine Funktion, die es heute gar nicht mehr gibt. Das sind heute Innenverteidiger und eigentlich auch eine ganz andere Aufgabe. Aber das, was Franz Beckenbauer gewesen ist, das war meine Rolle. Später ging es dann so ein bisschen ins defensive Mittelfeld. Also ich war immer eher in der Defensive als in der Offensive beschäftigt.
Siehst du, deswegen bin ich auch so glücklich, bei Weißbund zu sein, weil man Menschen noch besser kennenlernt. Und wir kennen uns ja schon seit längerem und wir können ja das nachher auch erzählen, in welchen Konzepten und Projekten wir arbeiten. Aber auch ich habe Libero gespielt und auch ich habe defensives Mittelfeld und rechter Verteidiger eine Zeit lang gespielt und war bei dem Fußballverein, bei dem Thomas Hässler groß geworden ist. Welcher ist das?
Sind das die Reiningendorfer Füchse?
Falsch.
Hässler? Oder ist das
Blau-Gelb?
Blau-Gelb?
Ah. Welcher Fußballclub in Berlin ist Blau-Gelb?
Hat er Zehlendorf auch nicht? Ne?
Nein, nee? Blau-Gelb. Blau-Gelb war Minerva 98 oder FC Meteor 06. Das war mein Verein, Meteor 06. Ja. Und das war der Urverein von Thomas Hässler. Und ich habe ihn auch gesehen als Jugendlicher. Und da ist er mir schon aufgefallen, wie er als Spieler von der eigenen Strafraumhälfte bis zum gegnerischen Tor sich durchgedribbelt hatte. Und er war damals schon ein kleiner Jugendstar beim FC Methorn 06. Jetzt zurück in die Welt und wir sind ja auf der Suche nach dem Code des Lebens. Was ist ein Medienunternehmen und ist ein Krankenhaus auch ein Medienunternehmen?
Ja, ein Medienunternehmen, also Axel Springer ist ein Medienunternehmen, RTL-Gruppe ist ein Medienunternehmen, die New York Times ist ein Medienunternehmen und große Influencer, die ihr Geld damit verdienen, sind Medienunternehmen. Also das sind, wir reden davon von Organisationen, die damit versuchen, Geld zu verdienen, dass sie Geschichten erzählen. Das ist mehr oder weniger ein Medienunternehmen. Und diese Geschichten kann man natürlich in diversen Kanälen platzieren. Das kann Fernsehen sein, das kann Radio sein, das sind heute Podcasts, das ist das altbewährte Printmedium, das sind Social Media Kanäle und das können heute auch Blockchain-Aktivitäten sein. Also es gibt diverse Möglichkeiten, diese Geschichten dann zu erzählen. Und natürlich ist die Charité auch ein Medienunternehmen, natürlich nicht im Kern ihres Geschäftes, aber es gibt so viele wundervolle Geschichten, die Charité erzählen kann und wahrscheinlich auch tut, weil die lange Geschichte, die Erfolge, die lebensrettenden Dinge, die hier passieren, die Forschung, die hier passiert, die Ausbildung von Medizinern, alles das sind ja Geschichten, für die sich irgendwie teilweise eine Zielgruppe interessiert. Und darum ist die Charité auch untergeordnet ein Medienunternehmen.
Letztendlich ist ja das Thema Medien oder Kommunikation natürlich für jeden wichtig, jeden Einzelnen, aber auch natürlich für so eine Struktur. Und kannst du mir aber nochmal den Unterschied zwischen einer Geschichtenerzählerei als Medienthema oder geht es hier um die Botschaft? Oder kann man das gar nicht trennen?
Nein, das kann man nicht trennen. Also es geht immer um Informationen, die man, die Geschichten erzählen, ist immer der platte Begriff, was ich sage irgendwie, wenn ich mich an der Bar oder beim Essen vorstelle. Ja, so. Aber es geht natürlich, es ist viel komplexer. Es geht um die Vermittlung von Informationen. Und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Arten, wie man das machen kann. Da werden wir wahrscheinlich auch drüber sprechen noch. Die Fachinformationen, die halt für einen ganz bestimmten Kreis gelten und die Boulevardmedien, die erreichen, die müssen eigentlich jeden erreichen. Jeder muss es verstehen. Die Headlines der Bild-Zeitung sind deshalb sehr einfach und klar strukturiert und die Texte. Also das hängt ganz davon ab, letztendlich, was die Aufgabe ist, was es zu kommunizieren gibt und wer letztendlich der Rezipient, der Zielgruppe ist, der Botschaft.
Wie wird man denn Medienunternehmer? Oder wann ist das bei dir so gewesen, dass du gesagt hast, ja, jetzt widme ich mein Leben dieser Thematik?
Von Haus aus bin ich Betriebswirt. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert in Düsseldorf. Ich habe dann während der Zeit und auch danach einige Jahre in der Werbung verbracht. Und Werbung sind Botschaften in sehr zugespitzter Form. Man sucht dann immer einen Vorteil und diesen Vorteil versucht man zu dramatisieren in der Kommunikation. Das hat mir aber dann nicht mehr so viel Spaß gemacht und es hat mich dann etwas gefunden, nämlich das Mediengeschäft, zufällig, weil ich mich selbstständig gemacht habe. Und die erste Aufgabe, die mein junges Unternehmen hatte, war, ein Magazin zu erstellen, ein Golfmagazin zu erstellen, eine Golfbeilage für die Zeit. Und ich war schon immer ein Connoisseur von Zeitschriften. Ich habe es geliebt, Zeitschriften zu konsumieren. Also wenn man mir eine Zeitschrift gegeben hat, dann kann ich mich darin verlieren. Wenn sie gut gemacht ist, wenn sie gute Ideen hat, wenn sie gute Geschichten hat. Das geht mir heute noch so. Und auf einmal hatte ich das als Aufgabe und weil ich keine Hybris habe, habe ich das damals mit einem erfahrenen Chefredakteur zusammen gestaltet. Und ich habe gemerkt, mein Gott, das ist ja eigentlich das, wofür du eine große Leidenschaft hast. Und aus diesem kleinen Golf-Magazinchen sind dann die verschiedensten Dinge entstanden in den vielen Jahren, seitdem ich selbstständig bin als Medienunternehmer.
Was macht denn eine gute Zeitschrift aus? Weil die Frage auch die stellen wir uns ja. Und ich hatte heute erst wieder so ein Mitarbeitergespräch, da ging es um Forschungsförderung. Was macht denn eine gute Publikation aus? Also woran misst man, dass eine Publikation gut ist? Woher weiß man, dass ein Magazin gelungen ist? Ist es die Auflage oder ist es die Qualität des Papieres? Woran misst man die Qualität? Wann bist du zufrieden mit einem Magazin?
Ja, die Auflage ist natürlich ein Indikator. Die Qualität des Papiers ist was Oberflächliches. Ja. Nein, ich glaube, also was mich persönlich glücklich macht, besonders glücklich macht, das ist, wenn mir Leute Dinge zurückspielen, was sie gut fanden oder auch was sie nicht gut fanden. Aber dass ich merke, deine Texte, deine Geschichten werden gelesen, konsumiert und erzeugen eine Reaktion. Das ist eigentlich das Schönste. Das ist aber qualitativ. Was machen gute Magazine aus? Dass sie bestimmte Bedürfnisse befriedigen. Das heißt, dass es Interesse gibt, das zu lesen, was man kommuniziert. Und dann qualitativ natürlich, dass Texte eine gewisse Substanz haben, dass Fotos oder Illustrationen einen reinziehen und dass ein spezielles Magazin, so wir reden davon, unterschiedliche Tempos hat. Also eine lange Geschichte, dann kurze Geschichten, was Lustiges, was Ernstes. Also nicht wie eine Broschüre, die letztendlich ein Thema bespielt, sind Magazine, gute Magazine letztendlich ein Kessel Buntes, kann man eigentlich sagen, was jemanden unterhalten und informieren sollte.
Als ich angefangen habe zu schreiben und ich habe ja, denke ich, über vielleicht 2000 Veröffentlichungen, vielleicht sind es auch 3000 wissenschaftliche Texte, Lehrtexte etc. Aber ich habe erst wirklich gelernt als Schriftsteller, mir die Frage zu stellen, wenn ich etwas schreibe, wie nimmt die Leserin oder der Leser meine Schreiberei, mein Werk an? Weil ich habe, würde ich sagen, jahrzehntelang das nur aus der Produktionsperspektive wahrgenommen und wollte zeigen, wie schlau ich bin, was ich alles erfahren habe. Und jetzt, auch heute wieder, kam ein junger Assistent mit einer Publikation. Da ging es um eine junge Frau, die einen Tumor hatte und wo wir die Patientin operiert haben, aber gegen fast alle Leitlinien die Gebärmutter und auch die Fertilität in einen Eierstock erhalten haben und das Kind jetzt 9 Jahre alt ist. Und das habe ich darum gebeten, das zu veröffentlichen. Und er kam zu mir mit dieser Publikation. Da ging es, wer sind denn die Co-Autoren, wer hat dazu mitgewirkt? Und er zeigte mir die Publikation mit 6 Bildern. Und dann habe ich gefragt, ja, warum diese 6 Bilder? Und da war es so, dass einige Bilder eigentlich dasselbe erzählt haben wie das andere Bild. Und da habe ich gesagt, das ist doch unnötig. Und da waren auch 4 Tabellen, wo ich sage, die Tabellen sind ja nett, aber die sind ja schon im Text beschrieben. Also warum brauche ich diese? Und ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man eben sich einmal daran misst, ob es bei den Patienten ankommt. Also das heißt einmal, die Frage wäre, wenn ich jetzt eine Broschüre habe, kommt die wirklich bei den Patienten an? Also produzieren, Auflage ist ja eine Sache. Aber sind die auch wirklich angekommen? Ich erinnere mich immer an die Zettel, die ich für mein Bruderherz, der ja ein Schuhhändler ist, für seinen Schuhladen als Werbung, dieses Toscanini, ich habe es ja wirklich in die Briefkasten geworfen, aber ich habe ganz viele andere gesehen, die Zettel einfach nur in den Mülleimer geworfen haben und die Auflage war genauso groß. Aber wie viel haben tatsächlich den Menschen erreicht und wie viele Menschen haben tatsächlich diese Botschaft wahrgenommen und haben dann vielleicht im Nachhinein tatsächlich den Laden aufgesucht oder die Botschaft in meiner Veröffentlichung verstanden und vielleicht haben sie das inspiriert. Das ist ja das, warum wir über Zitate reden, über Zitierung. Wie häufig ist mein Artikel wieder verwendet worden bei anderen Publikationen? Aber dass man eben wirklich sich die Frage stellt, welche Botschaft, ist das Medium das Richtige? Und drittens, kommt es wirklich an? Und deswegen finde ich das so spannend, weil ich glaube, da gibt es ganz viele Parallelen, ob das jetzt diese wunderbare Zeitschrift Sleek heißt die ja, wo man von vornherein sieht, oh, da ist ein Konzept Und das Papier ist ganz besonders, aber auch es sieht so aus, dass man Lust hat, irgendwo jetzt mal anzufangen, mal reinzulesen. Ich glaube, das ist schon mal der erste Schritt.
Genau, genau. Man muss abgeholt werden erstmal. Und in der Tat, man muss sehr viel Gedanken machen über den Aufbau von Artikeln und von Magazinen oder von Geschichten generell. Das darf nicht redundant sein, das ist dann Quatsch. Die gleichen Bilder zu verwenden oder eine gleiche Bild, was die gleiche Geschichte nochmal ein bisschen anders erzählt, macht einfach keinen Sinn. Da muss man nachdenken. Und darum ist Journalismus natürlich auch ein Ausbildungsberuf und jeder denkt, er könnte schreiben, aber ganz so einfach ist es natürlich nicht. So, und wenn man das erfolgreich sein machen möchte, also dass viele Leute gutieren, was man macht, dann muss man sich schon dezidiert Gedanken darüber machen, was man kommuniziert, ja.
Du beschäftigst dich auch sehr mit Branding, ne? Also Branding. Ja. Also Branding ist ja erstmal auch so ein Wort, was teilweise ja inflationär verwendet wird und das kann man ja für alles nehmen. Aber was ist für dich denn so das Geheimnis eines positiven Brandings oder besser gesagt, welche Kardinalfehler darf man nicht tun, wenn man sich mit Branding beschäftigt? Hast du da einen Code?
Also das ist, glaube ich, relativ simpel. Marken, Brands brauchen eine klare Definition, eine klare DNA. Man muss genau wissen irgendwie, wofür diese Marke steht und diesen Kern definieren. Und dann muss man selbst ähnlich sein. Sprich, man darf nicht groß variieren. Man muss sich natürlich immer ein bisschen weiterentwickeln. Das ist vollkommen logisch. Aber man muss konsistent sein in seiner Kommunikation. Und das kann man übrigens sehr, sehr gut lernen von Luxusmarken. Luxusmarken ist interessant. Wir haben sehr viel mit Luxusmarken zu tun, weil das unsere Kunden sind. Jede Luxusmarke wird eigentlich diktatorisch geführt. Ich hatte das Vergnügen, Giorgio Armani schon persönlich kennenzulernen. Und der hat alles bis einschließlich das Zucker-Sachet für seine Armani-Cafés hat er alles freigegeben. Es gab nichts, was Signore Armani nicht freigegeben hat. Sprich, es war ein sogenanntes Bottleneck. Aber dieses Bottleneck hatte natürlich ein wahnsinnig hohes Verständnis von der Marke. Und nur was über seinen Schreibtisch positiv gutiert worden ist, durfte dann auch letztendlich an die Öffentlichkeit. Und darum ist diese Marke so stark. Und das gilt übrigens für ganz viele Luxusmarken, die sehr, sehr strikt kontrolliert werden von oben, von der Leitung her, ja.
Aber woher weiß man denn, wie die DNA ist, wenn man gerade am Anfang ist oder noch nicht eben das Gefühl hat, sondern erstmal nur am Gewebe ist, also an der Oberfläche und gar nicht auf Zellebene geht?
Das hängt natürlich ganz davon ab, für was diese Marke ist. Und es gibt ja immer wieder neue Marken, das kann man natürlich auf dem Reißbrett definieren. So, das muss man halt so definieren, dass es zu dem Segment passt. Limonaden ist etwas anderes wie Luxusuhren. Und man muss natürlich ein sehr gutes Gefühl haben, für den die Marke ist. Also sprich, die Zielgruppe verstehen. Ja, ich kann eine Kindermarke, da würde ich nicht mit Schwarz-Weiß arbeiten, mit sehr, sehr eleganten oder sehr, sehr kontrastreichen Farben, sondern würde ich bunt dann gestalten. Also das ist eine komplizierte Aufgabe und das kann man aber am Schreibtisch, kann man das definieren und Marken entwickeln. Dazu ist halt eine große Portion Kreativität notwendig.
Kreativität und wahrscheinlich auch Selbstreflexion, dass man zumindest, wenn man jetzt noch nicht die DNA kennt, erstmal versteht, welche Schichten einem wichtig sind, und zwar heute Morgen und übermorgen, was man ja durchaus weiterentwickeln kann. Aber ich finde, das ist nochmal ganz, was du gesagt hast, es muss irgendwie passen.
Ja.
Ne? Und diese Intuition ist weiterhin wichtig, aber es braucht trotzdem eine Matrix, einen Rahmen und es muss passen. Und das, glaube ich, das ist, was wir auch immer wieder diskutieren, auch im Gesundheitswesen. Wie kann man denn eine einheitliche Botschaft nach außen formulieren? Also wie passt die Visitenkarte mit der Webseite und tatsächlich mit dem tatsächlichen Leben zusammen? Und sind all in dem Gesundheitssystem oder in der Organisation sich dieser DNA oder Gewebeschicht überhaupt bewusst und identifizieren sie sich auch damit? Mhm. Und wie grenzen sie sich denn von anderen ab? Und ich glaube, das ist nochmal so wichtig, dieser Unique Selling Point. Also was ist anders? Also warum macht es denn Sinn, eben tatsächlich dann auch den längeren Weg auf sich zu machen? Oder warum macht es denn Sinn, dass ich mehr Geld für das Produkt einsetze, wenn es vielleicht auch woanders günstiger gibt?
Absolut, genau. Das ist die Stärke von Marken. Das gilt ja natürlich auch im Gesundheitsbereich. Ich glaube, wenn es, Gott sei Dank, habe ich keinen Krebs, aber wenn ich Krebs hätte und ich habe ja die Auswahl von Krankenhäusern in Berlin, ich würde immer die Charité wählen, weil es die Universitätsklinik ist, weil hier wahnsinnig viel Know-how ist. Ich würde keine andere Krankenhausmarke wählen, keine andere Krankenhausbrand, sondern ich würde zu dem Marktführer gehen, zu der Marke, die mir das Gefühl gibt, dass da das meiste Know-how vorhanden ist. Ja.
Ich glaube, das ist nochmal ganz wichtig, dass man auch genau, wie du sagst, eben tatsächlich sich auch seinen Stärken, aber auch seinen Schwächen bewusst ist, aber auch das in seiner Kommunikation klar macht. Und ich habe nur das manchmal das Gefühl, dass man immer so als letzter Akt der Fahnenstange, wenn gar nichts mehr geht, und das weiß man aber, dass gerade in der Medizin es gar nicht eben wichtig ist, am Ende, sondern noch fast wichtiger am Anfang der Möglichkeiten, eben, sage ich mal, eine Präzisionsmedizin zum Beispiel in Anspruch zu nehmen, mhm, oder eben eine Studie etc.
Ja.
Aber ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass man da auch schaut, wie ist denn meine Botschaft tatsächlich angekommen? Und ich sage immer wieder, wenn es um die Arzt-Patienten-Kommunikation geht, ist es einmal wichtig zu wissen, was will ich von mir geben in der Botschaft? Aber noch wichtiger ist, was ist von meiner Botschaft tatsächlich angekommen, und mich daran messe, was angekommen ist, nicht was ich erzählt habe. Macht ihr denn für eure Zeitschriften oder für eure Medienkampagnen auch strukturierte Analysen, wie es wirklich ankommt? Also wie realistisch, wie hilfreich sind denn diese Marktforschungsanalysen? Ich kenne das aus der Medizin. Da ruft dann irgendjemand an, morgens um 9, und will da irgendeine Aussage. Und ich kann nur sagen, die sind häufig wertlos, weil ich mir mehr als sicher bin, dass der rangeht, gar nicht so tief in der Materie ist. Und auch die das befragen, manchmal auch gar nicht wissen, was sie eigentlich da fragen. Wie ist das in der Medien? Ich erlebe das ja auch immer, wenn ich da manchmal Radio höre. Falls jetzt jemand anruft, sagen sie, sie hören den und den Sender.
Ja.
Aber wie hilfreich ist das?
Also ich habe da eine ganz klare Meinung dazu. Ich halte davon gar nichts. Ich habe viel mit Marktforschung zu tun gehabt in der Zeit, als ich Marketing und Werbung gemacht habe. Da ging es um Konsumprodukte. Die muss man natürlich testen. Also testen heißt, ob es Bedarf gibt für bestimmte Produkte. Ich habe sehr viel Weiterentwicklung von Deos gemacht im kosmetischen Bereich, Gesichtscremes und so weiter und so fort. Und das kann man nicht einfach so aus dem Bauch machen. Medienmenschen müssen leidenschaftliche Menschen sein, die wissen oder ein sehr gutes Gefühl dafür haben, was man kommunizieren sollte. Ganz klar. Und ich glaube nicht, dass man das durch Marktforschung finden kann. Vielleicht melden sich jetzt ein paar Medienunternehmer nach diesem Podcast und sagen, ja, wir haben aber genau dieses Magazin oder diesen Kanal gemacht, weil wir so tolle Marktforschung machen. Ich glaube da nicht dran. Viele Sachen sind so entstanden, einfach aus dem Bauch, aus der Leidenschaft von Menschen heraus. Ich glaube nicht, dass Marktforschung das irgendwie zutage getreten hätte. Und es gibt jetzt einen Kanal, Print ist der Kanal nicht, Webseite ist der Kanal nicht, aber Social Media ist der Kanal, wo man das sehr klar irgendwie zurückgespielt bekommt, wie das ankommt. Ja, wir betreiben bei Sleek auch Social Media. Das ist in erster Linie bei uns, ist das Instagram und TikTok. Und wenn ich in die App reingehe, sehe ich das auf die einzelne Person runtergebrochen, wie viel das sich angeguckt haben, wie viele Leute das geliked haben, wie viele Leute Kommentare geschrieben haben. Das hat so ein bisschen den Nachteil, wenn man polemisch wird, wenn man provoziert, erzeugt das natürlich mehr. Das ist so ein Phänomen, was bei Twitter, jetzt X heißt es, passiert, was bei TikTok passiert. Das erklärt den Erfolg von radikalen Parteien, rechts und links, die das sehr gut bespielen können, gerade bei TikTok, weil dafür wird man belohnt, wenn viel Reibung ist. Aber man hat da auf jeden Fall ein direktes Feedback in Social Media.
Genau, also in den verschiedensten Zielgruppen. Und deswegen ist, glaube ich, auch wichtig, dass man eben das aber trotzdem einordnet. Also ich finde es auch trotzdem wichtig, das, was du jetzt auch machst, du gibst mir die Zeitschrift und fragst vielleicht ein paar Tage später, wie hat es mir gefallen? Und wenn dann jemand ist, der ehrlich ist oder vielleicht auch noch so ein Gefühl dafür hat, Reflexion zu geben, dass man das natürlich kombiniert, also dass man sich nicht verläuft, weil ich denke auch, ich bin mir nicht immer sicher, ob alles, was in so sozialen Medien eben als Interaktion passiert, tatsächlich in der Gesellschaft tatsächlich auch selbst relevant ist. Das weiß ich noch nicht. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es wichtig, das zu besuchen, aber auch blinde Marktforschungsanalysen nicht zu vertrauen. Das sage ich auch den Mitarbeitern der pharmazeutischen Industrie immer wieder. Lass uns lieber mit den Studiengruppen arbeiten, mit den Menschen, die auch die richtigen Fragen stellen.
Ja, genau, und die auch dran sind.
Ja. Genau, weil ich mich auch interessiert, ob eine Fortbildung eben sich weiterentwickelt hat oder ob da es Schwächen in der Ausbildung oder Weiterbildung oder in der Indikation sind. Ne? Aber das ist trotzdem eben sind alte Strukturen und natürlich gibt es auch viele Strukturen, die davon leben, etc. Ja. Lieber Christian, also erstmal ist das großartig, dass wir uns begegnet sind und ich finde auch wunderbar, dass wir diesen Krebs-Podcast auf den Weg gebracht haben, was auch, denke ich, nochmal einen ganz anderen Zugang für die Menschen ermöglicht, Appetit gibt, mit Menschen in Dialog zu gehen, aber auch über schwere Erkrankungen zu sprechen, aber auch Erfahrungen von Überlebenden oder Menschen, die sehr schwere Krisen erlebt haben, um das zu destillieren für die Zukunft. Ich möchte aber trotzdem einmal noch mal kurz fragen, ob du heute wieder Medienunternehmer werden würdest. Das war ja damals ja irgendwie per Zufall oder weiß nicht wie, du hattest das erzählt, mit dem Auftrag des Golfmagazins. Da würdest du das wieder machen?
Tja, das ist eine interessante Frage. Also ich versuche es mal so zu beantworten. Ich mache das schon sehr lange. Ich bin jetzt 57 Jahre alt. Ich arbeite viel und ich gehe jeden Morgen spätestens um 9 immer mit großer Freude in mein Büro immer noch. Und wir zeichnen dieses Gespräch jetzt an einem Freitagabend auf. Ich habe wieder eine Woche gehabt mit wahnsinnig viel interessanten Gesprächen, mit wahnsinnig interessanten Menschen. Und darum würde ich mal sagen, ja, wahrscheinlich würde ich das wieder machen. Nur eins muss man auch wissen, die Welt ändert sich sehr stark. Und darum in 2 Jahren mit künstlicher Intelligenz, es passieren so viele Dinge. Vielleicht sieht das in 2 Jahren anders aus und da gibt es was mich noch mehr interessiert. Aber de facto heute ist das wirklich ein Job, der mir wahnsinnig viel Spaß macht.
Ja. Ja, also wir haben ja ähnliche, sag ich mal, Lasten. Also ich bin mir gar nicht so sicher, ob ich jeden Tag wirklich freue, in die Klinik zu kommen oder in die Medizin. Das weiß ich gar nicht. Weil manchmal macht es mir auch Sorgen, weil ich schwere Operationen oder schwierige Themen zu bearbeiten habe oder Dinge noch abarbeiten muss, die ich bisher noch nicht abgearbeitet habe. Aber ich kann mir keinen besseren Job trotzdem vorstellen, weil ich das total liebe. Aber es ist natürlich trotzdem eine riesen Herausforderung. Aber auf der anderen Seite, glaube ich, ist das ein Teil des Erfolges, dass man eben so eine hohe Arbeitslast auch hat. Auf der anderen Seite ist das auch, denke ich, so ein Preis. Und das habe ich mit meiner Frau auch mal besprochen, die ja bekanntermaßen Psychoanalytikerin ist, ich aber nicht ihr Patient bin, aber ich ihr natürlich zuhöre. Und die auch mir immer wieder sagt, dass natürlich diese Identifikation mit einer Arbeit und auch die fehlende Delegation Teil des Erfolges ist, aber natürlich auch ein Teil des Konfliktes.
Ja, ja, absolut.
Ja, man kann natürlich nur so gut werden, wenn man am Anfang alles auch macht. Aber in einer gewissen Struktur auch des Unternehmens muss man delegieren. Und auch wenn es um die Nachhaltigkeit geht, braucht man natürlich andere Strukturen. Auf der anderen Seite, und so haben wir uns ja auch kennengelernt, lieben wir auch die Herausforderungen. Wir gehen ja auch manchmal in Felder, die neu sind. Aber das voneinander lernen, aber auch sich selbst nochmal zu hinterfragen. Und natürlich habe ich, und wie du, eine großartige Woche, aber wo ist die Zeit zu deeskalieren oder auch nochmal zu destillieren? Es geht irgendwo ins Unterbewusstsein. Schönen Gruß an meine Frau. Aber das ist trotzdem nochmal harter Tobak.
Das stimmt, ja, vollkommen richtig. Aber doch, ich genieße für mich selber das, diese Begegnung, die ich habe.
Ja. Das finde ich auch.
Die gutiert für mich selber sehr. So, und eine Sache noch, natürlich, Mediengeschäft ist auch Stress, schwierig. Und ich zitiere dich dann immer. Aha. Wenn meine Leute sich beschweren, das ist alles so stressig und so anstrengend und was alles nicht funktioniert, am Ende reden wir über nicht wirklich wahnsinnig wichtige Sache. Und ich sage, pass mal auf, ihr kennt ja alle Professor Seuli. Wenn der Stress hat, dann heißt das, es geht da um Leben und Tod. Und das ist Stress.
Ja.
Und das ist wichtig. Wenn wir hier jetzt ein Shooting verhauen oder etwas Falsches schreiben und jemand regt sich darüber auf oder einen Shitstorm bekommen, dann ist das irgendwie nicht schön, aber das ist kein Stress. Ja. Aber bei einer OP irgendwie ein paar Millimeter neben zu schneiden und das hat unfassbare Auswirkungen für einen Menschen, das ist Stress. Und das nehmen die immer ganz gut dann mit und relativieren dann ihren eigenen Stress, den die haben.
Ja, also die Demut, glaube ich, immer ganz wichtig. Und was du auch sagst, es gibt sehr, sehr große Tragödien, es gibt mittelgroße und es gibt kleine Tragödien. Ja. Und ich glaube, das verlieren wir in der Gesellschaft. Und deswegen ist das wunderbar, dass wir hier bei Weißbund auf der Suche nach dem Code des Lebens letztendlich immer wieder erkennen, dass letztendlich die Codes der Problematik oder der Herausforderung trotzdem immer ähnlich ist. Und natürlich in der Medizin, das noch sensibler ist, es brennt, weil es geht um existenziell, es geht um Akutversorgung. Aber am Ende des Tages können wir ja von allen Bereichen lernen. Lieber Christian, erstmal ist das großartig und mein Ehrengast darf immer noch zum Schluss, auch wenn ich ihm das nicht wünsche, nach einer Henkersmahlzeit frage ich, was wäre deine Henkersmahlzeit und wer würde diese dir zubereiten?
Uiuiui. Also die Mahlzeit ist einfach zu definieren. Es gibt ein Gericht, was ich wirklich ungelogen jeden Tag essen könnte und das leider auch häufig mache. Das ist, ich liebe Wiener Schnitzel. Wirklich, ich liebe Wiener Schnitzel. Es gibt hier in Berlin dieses bekannte Restaurant Borchardt. Die haben meiner Meinung nach ein exzellentes Wiener Schnitzel. Viele sagen, nee, das ist gar nicht so toll. Ich liebe das dort. Und ich gehe da seit 20 Jahren, gehe ich da hin. Und eigentlich esse ich immer dort Wiener Schnitzel. Also darum würde ich mich für das Wiener Schnitzel entscheiden. Für als Henkersmahlzeit. Allerdings mit Bratkartoffeln, nicht mit dem klassischen Kartoffelsalat. Und mit einem Gurkensalat dazu. Das wäre meine Henkersmahlzeit. Tja, wer sollte mir das servieren? Das ist eine interessante Frage.
Die musst du nicht beantworten.
Ja, etwas nicht zu beantworten ist, das hat dann auch keine Haltung. Ja, ich hätte eine Idee. Im Sommer habe ich ein wahnsinnig interessantes Interview geführt mit einem katholischen Geistlichen, Erzbischof Genswein. Das ging um das Thema Immersion, also das tiefe Eintauchen in Dinge. Und da hat die katholische Kirche natürlich 1000 Jahre Geschichte mit ihren ganzen Riten, die dort passieren. Ich glaube, wenn es dann aufs Ende zugeht, ich meinen Schnitzel bekomme, würde ich, glaube ich, ein philosophisches Gespräch mit einem katholischen Geistlichen, vielleicht der Papst, vielleicht aber auch ein Kardinal oder Bischof. Ich kann es jedem empfehlen. Hochinteressante, tolle Gespräche, die man mit denen führen kann. Toll ausgebildete Leute, sehr philosophisch. Ich würde wahrscheinlich so ein Gespräch führen, um dann in den wohlverdienten Himmel wahrscheinlich aufzusteigen.
Also, lieber Christian, ein wunderbares Ende. Danke, dass du dir die Zeit heute bei Weißbund genommen hast und freue mich auf unsere gemeinsamen Projekte und auf neue magische Begegnungen. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch von meiner Seite.